was am Anfang ganz, ganz, ganz viel Sinn macht, wenn man gerade nischige Stellen hat, wo der Fachbereich sich natürlich viel besser auskennt, dass man sich einmal zusammensetzt und sagt, was wären denn von dir Idealprofile? Was wären Kandidaten am Markt, wo du sagen würdest, boah, diese Person würde ich sofort mit Kusshand einstellen? Das werden die Kalibrierungsprofile und daraus kann man dann als Sourcing-Abteilung eine gewisse Verschlagwortung und Suchstrings halt ableiten und daraus wird man dann deutlich bessere Profile sourcen, als wenn man sagt, okay, ich renne jetzt einfach mal aufs Blaue los.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Frau Inderbeek, wenn ich Ihre beste Freundin anrufen würde, welche drei positiven Charaktereigenschaften würde sie nennen, wenn ich sie frage?
Boah, das kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
Was für eine dumme Frage und damit fangen wir auch direkt mit der neuen Staffel an. Wir reden nämlich über Talent Acquisition und Recruiting und ich dachte, ich setze gleich mal die Stage.
Mit so einer einem how not to ask interview question.
Wie schon angekündigt, wir wollen die erste Staffel nach unseren drei Pilotfolgen an alle da draußen, danke fürs Zuhören, jetzt anfangen und sprechen über Talent Acquisition. Wie bauen wir die erste Staffel auf? Vielleicht einmal ganz kurz für euch zur Orientierung. Heute sprechen wir ganz allgemein, was ist Talent Acquisition? Ist das HR oder kann das weg? So wie wir es auch bei unserer Pilotfolge gemacht haben. Dann befassen wir uns viel mit dem internen Recruiting. Also was sind die Tätigkeiten? Worauf muss man achten bei Interviews, Biases, all das, was ihr intern macht? Im nächsten Schritt reden wir dann über das Externe, Employer Branding, Influencer. Wir haben fantastische Gäste, oder Annika?
Wir haben die weltbesten Gäste, die man sich wünschen kann.
Und als dritten Teil machen wir noch so ein bisschen Deep Dives. Wie skaliere ich Recruiting, internationales Recruiting? Brauchen wir ein eigenes ATS? Und ganz am Ende machen wir eine fantastische Überleitung und reden über Onboarding und führen dann praktisch als Cliffhanger in die zweite Staffel, die sich mit Retention befasst. Und without further ado, würde ich sagen, fangen wir mal an mit Talent Acquisition. Wir reden ja alle ganz viel über Fachkräftemangel und demografischer Wandel und Gen Z und die offenen Stellen. Erzähl doch vielleicht mal, was ist denn für dich Recruiting? Warum brauchen wir das? Wo hängt das im großen HR-Gefüge? Und
also, dann starte ich jetzt mal meine Sicht aufs Thema Recruiting Talent Acquisition. Ein kurzer Braindump, da die Frage ja recht weit gefasst ist. Also, wo hängt das Ganze? Ich finde, ein Recruiting ist immer klassisch Teil einer HR- und Recruiting- bzw. People-Funktion als häufig separates Team. Auch da gibt es, je nachdem, wie groß ist ein Unternehmen, immer wieder die Frage, habe ich mehr Generalisten im Team, die HR und Recruiting machen?
Annika, wollen wir vielleicht, Entschuldigung, wenn ich dir so reinspringe, einen Schritt vorher anfangen und erstmal drüber reden, was ist überhaupt Talent Acquisition oder wissen das alle?
Ja, lass uns darüber erstmal starten. Was ist überhaupt Talent Acquisition? Wenn ich HR für ein Unternehmen machen möchte, dann muss ich ja auch dafür erstmal sorgen, dass ich Menschen ins Unternehmen bekomme, für die ich HR machen kann und die bei mir arbeiten möchten. Und diese Zentralfunktion sicherzustellen, ist für meine Begriffe Aufgabe des Recruitings bzw. Talent Acquisitions.
Also Leute ranbringen.
Ja.
Wir nennen das vielleicht für alle die, die ein bisschen über Mission Statements und sowas nachdenken, wer das fancier sagen möchte als alle ranbringen, to attract the right candidates oder to attract the talent. Ja, total spannend, habe ich auch gedacht. Aber was gehört denn da alles für dich zu? Weil als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, habe ich gesehen, und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst, ich habe ein sehr anderes Verständnis davon, was alles zu Talent Acquisition gehört, als die vorherrschende Meinung im Internet.
So eine Talent Acquisition Funktion eines jetzt nicht gerade in den Kinderschuhen steckenden Unternehmens, sondern wo man schon ein bisschen was aufgebaut hat. Dazu gehört für mich eine Führungskraft und ein Team darunter, welches folgende Funktionen vereint. Das ist zum einen das ganze Thema Employer Branding. Also wie schaffe ich meine Arbeitgebermarke aufzubauen und wie schaffe ich das, dass Menschen mich nicht nur als potenzielles Unternehmen, von dem man Kunde, Kundin sein könnte, wahrnehmen, sondern auch checken, okay, das ist vielleicht auch ganz cool, dort zu arbeiten. Thema 1. Thema 2, wirklich das klassische Recruitment, also sich mit dem Business allein, das Thema hatten wir ja auch schon, Stellenausschreibungen und Stellenprofile gemeinsam mit dem Business zu erstellen, Stellenbeschreibungen auszuschreiben, diese auf die richtigen Kanäle zu spielen, den Funnel zu managen, Interviews zu führen, also das ganze A bis Z klassisches Recruiting, wie ich es nennen würde. Und dann gibt es für mich aber auch noch viele beigelagerte Funktionen. Active Sourcing beispielsweise, In-House Headhunting, was ich da sehe, Recruiting Coordination.
Ich hatte was gefunden, wo sie sagen, im Grunde das Preparing, wo du sagst, Stellenausschreibung mit dem Business, dann das Sourcing. Das Screening, also sich auch die Bewerbungen angucken von allem. Selection, wen laden wir ein? Das Hiring und dann das Onboarding.
Das Onboarding steht für mich schon wieder zur Debatte, ob das eine HR- oder eine Recruiting-Aufgabe ist. Ich finde, das kann man schneiden und sehen, wie man möchte. Aber ansonsten würde ich dem grundsätzlich zustimmen und dann halt eben in der Ausprägungstiefe halt eben schauen, was genau möchte ich anbieten, was sind halt die Services, die Recruiting anbietet, wie tief ist es da in der Lage zu gehen. Beispielsweise Trainings, Hiring-Manager-Trainings, gebe ich da halt nur das Training mit und so klickt ihr euch durchs Recruiting-System, so findet ihr Kandidaten, Kandidatinnen oder gehe ich hier wirklich auch auf Recruiting-Hiring-Biases ein und mache ja auch wirklich dezidiert Interviewer-Trainings. Das unterscheidet sich alles, aber vom Grundrahmenwerk würde ich dem Ganzen zustimmen.
Ich liebe, dass du das sagst und deswegen machen auch wir den Podcast. Was ich mir nämlich überlegt hatte, diese 5 Punkte, die wir eben gesagt haben, also Vorbereiten, Sourcing, Screening, Selecting und Hiring, sind, glaube ich, auch die 5 Teile, wo wir uns alle einig sind, dass das irgendwie Talent Acquisition beinhaltet. Was ich gerne machen würde, ist, dass wir vielleicht jeden dieser Bereiche einmal durchgehen und darüber sprechen, was ist das Must-Have, was du machen musst und wie können wir den Schritt weitergehen, um wieder das Thema, was wir ja immer haben, HR und Sichtbarkeit und Value-Adding zu machen. Weil du hast gerade schon angefangen, genau das waren nämlich auch die Themen, die mir aufgefallen sind, wenn ich hier bei dieser HR-Akademie gucke, sagen sie eben bei Preparing, beschreib die Job Description und create the Job Ad. Also schreibe die Stellenausschreibung und stelle sie online. Und natürlich ist es objektiv das, was Teil der Aufgabe ist. Aber es gibt ja noch 1000 Sachen mehr, wo ihr euch als HR sinnvoll positionieren könnt, um wirklich Value-Adding zu sein. Zum Beispiel bei der Präparation, was mir direkt aufgefallen ist. Annika, wer ist denn für das ganze Thema zuständig? Wie viel verdient denn der neue Bewerber? Wer macht denn da den Vorschlag? Wer hat denn da den Rahmen?
Also ich kenne es tatsächlich so, dass Gehaltsranges einer Stelle halt eben hinterlegt sind. Das heißt, dass man bereits einen groben Aufschlag in der Organisation hat und das dann zusammen mit dem Business halt eben festgelegt wird. Das klingt jetzt furchtbar corporate und hierarchisch, ist es aber eigentlich gar nicht, dass man sagt, okay, die neue Stelle XYZ befindet sich in folgendem Grade, in folgendem Team, bedeutet, je nach Qualifikation des Kandidaten, der Kandidatin, liegt die Stelle zwischen X und Y und 1000 Euro pro Jahr. So, das wäre jetzt Punkt 1.
Ich finde, in jedem Fall ist es wichtig, dass HR da einmal drauf guckt, wenn es die ganzen Stellen schon gibt und die Bänder. Total gut. Ich versuche es einmal aus der Perspektive, ihr seid die HR-Abteilung und ihr macht alles und es ist ein Startup und es gibt natürlich noch keine Gehaltsbänder, yet alone Jobgruppen. Ich finde es immer total wichtig, ihr als HR seid die einzigen neben der Geschäftsführung, die alle Gehälter sehen. Und das heißt, wenn ihr sagt, hey, wir stellen einen neuen, weiß ich nicht, Kundenservice-Mitarbeitenden an, bitte überlasst es nicht dem Hiring Manager zu entscheiden, wie viel Gehalt da gezahlt wird. Der Hiring Manager hat qua Definition, zum einen möchte der möglichst eine gute Person haben. Ja, das heißt, der hat schon mal ein inhärentes Interesse daran, dass der gut bezahlt wird. Und der kennt ja die anderen Gehälter nicht. Also das heißt, für mich immer der erste Step in diesem Preparing, gibt es Jobtitel, die klar sind? Wenn nicht, überlegt euch was, was im Unternehmen reinpasst. Überlegt euch das Gehaltsband. Und dann, und ich bin mir sicher, Annika, dass du da jetzt auch eine Meinung zu hast, kann ich einfach entscheiden, wen ich einstelle und welche Persönlichkeit ich da brauche und welche Skills? Also komme ich da einfach mit so einem fertigen Anforderungsprofil an HR?
Du meinst mit ich, sprich
ich, der Hiring Manager.
Fachbereich, der Hiring Manager. Fangfrage. Ich sehe es zweierlei. Also erstmal nein, natürlich nicht komplett alleine, sondern auch da, das ist eine Abstimmung, welche teilweise auch wirklich die Frage ja auch von den Hiring Managern in die Richtung, hey, ich habe ein grobes Gefühl, was ich für eine Person dort gerne hätte, davon ausgehend, dass so eine Person auch nicht zum allerersten Mal dann ein Team entsprechend führt und aufbaut, sondern halt grob weiß, was für Rollen in dem Team gegeben sein müssen. Und danach ist das natürlich auch eine Abstimmung. Also was suche ich da, was gerade in Richtung, wie erfahren ist die Person, ja? Also lapidar gesagt, wenn mir ein Hiring Manager kommt und sagt, ach, ich hätte aber wirklich gerne jemanden auf Junior-Level, die Person sollte aber bitte 10 Jahre Erfahrung haben, aber vielleicht erst 25 sein und auch entsprechende Gehaltsanpassungen haben, wird nicht funktionieren. Und da ist es an der Stelle auch, finde ich, total wichtig, dass HR beziehungsweise dann Recruiting bisschen Erwartungsmanagement hinsichtlich Hiring Manager betreibt. Nichtsdestotrotz finde ich es am Ende letztlich dann im Feinschliff, wenn man einmal gesagt hat, welches Grobprofil sucht man denn? Was möchte man gerne für eine Person haben? Dann finde ich, da hat natürlich das letzte Wort jeweils Hiring Manager, denn da ist es mir natürlich am wichtigsten, dass die Personen, die auch wirklich eng zusammenarbeiten müssen, gut zusammenarbeiten können. Abgesehen davon, dass es keine Red Flags vorher gab, ja, also wenn jetzt jemand rassistische Äußerungen im Vorstellungsgespräch von sich geben würde und der Hiring Manager sagt, Mensch, das ist doch aber eine total coole Person. Ich finde, auch da hat HR die Hand zu heben und zu sagen, vielleicht fachlich, aber kulturell, zwischenmenschlich passt diese Person hier nicht rein. Von daher Veto seitens HR-Abteilung. Ja, sowas hätte ich jetzt mal ausgeklammert in der Aussage, Hiring Manager, das letzte Wort.
Ich finde das total gut. Also vielleicht, ich würde aber einmal mir wirklich ein Template bauen und da immer den Hiring Manager strukturiert durchführen, weil again, es denken nicht alle immer nur über People-Themen nach, so wie wir. Das heißt, fragt halt, was sind die Must-Have, was sind die Nice-to-Have, welche Skills braucht man? Überlegt euch, was sind die Red Flags, die Annika da angesprochen hat. Ne? Also das macht auch immer Sinn, sich das vorher zu überlegen. Guckt euch an, was sind unsere Werte, Values. Abgesehen davon, Rassisten stellen wir natürlich nicht an. Da müssen wir auch vorher nicht drüber reden. Ihr baut dieses Framework, wie dieser Prozess abläuft. Weil der Hiring Manager läuft nur mit und jahrelange Erfahrung, und ich bin mir sicher, Annika, du siehst es auch so, wenn ihr den Prozess nicht steuert, machen das die Hiring Manager so, wie sie wollen, und dann lauft ihr denen hinterher, aber es ist ja dann deren Prozess. Also auch hier wieder Sichtbarkeit, HR, macht es und denkt auch an die Candidate-Seite. Also überlegt euch, wann gebe ich jemand eine Zwischenmeldung, wann sage ich das jemandem, weil das macht der Hiring Manager nicht. Das ist auch nicht sein Job. Der sagt dir einstellen, nächste Runde oder nicht. Zu dem ganzen Thema, wie formuliere ich Stellenausschreibungen, worauf muss ich achten, was sind es vielleicht auch für Sachen, die unintendiert eher Männer ansprechen, eher nicht diverse Gruppen, reden wir nächste Woche nochmal ausführlicher drüber, wenn wir über das Framework reden. Jetzt, Annika, Sourcing und Screening, einfach alle weiterschicken.
Genau, alle weiterschicken und dann sagen, es sind 400 Profile in deiner Pipeline. There you go, bitte einmal alle CVs reviewen.
Nein, aber gut für nicht. Deine KPI, weil du bist super fast dann. Weißt du, genau, liegt ja alles beim Hiring Manager.
Also, das ganze Thema, fangen wir mal an mit Sourcing. Ich finde Active Sourcing eine Art Dienstleistung, wo ich sagen würde, da sehe ich Recruiting in der beratenden Perspektive. Und warum sehe ich das so? Es gibt ja Stellen, die gibt es tatsächlich, die schreibt man einmal am Markt aus und über Nacht füllt sich die Pipeline mit extrem guten Kandidaten, Kandidatinnen und man sagt sich, okay, weiß nicht, alleine 50% davon würde ich jetzt halt irgendwie schon in die erste Runde nehmen. So, das ist natürlich super, das ist aber nicht der, ich sag mal, Default bei allen Stellen. Ich finde es da im ersten Schritt wichtig, dass man als Talent Acquisition Team eine gewisse Bandbreite an Maßnahmen zur Hand hat und da auch beratend zur Seite steht. Kurzes Beispiel, man sucht an der Stelle einen Payroll Specialist oder Specialistin. Klassisches Beispiel, gerade bei mir im Team, die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Stelle ausschreibt und sich da massig Leute drauf bewerben, ist recht gering. Was wir am Markt sehen, ist viel Wechselmotivation, allerdings eher, ich sag mal, passiv. Sprich, die Menschen beschäftigen sich mit dem Gedanken zu wechseln, aber sind nicht aktiv auf Jobhunt und schauen halt irgendwie jeden Tag in LinkedIn-Jobs, sondern müssen aktiv angesprochen werden. Und ich finde so ein Know-how in die Richtung, wie ist die Stelle jetzt ein Selbstläufer? Bewerbe ich die mit ein bisschen Ad-Budget auf LinkedIn? Mache ich hier Active Sourcing drauf oder brauche ich vielleicht sogar einen Headhunter, Headhunterin auf der Stelle? Ich finde, das an der Stelle ist Beratungsleistung vom Talent Acquisition Team, weil es den Markt und halt eben Stellenpositionen kennen muss.
Ich verstehe, wo du herkommst, weil du kommst natürlich aus einem sehr guten, sehr gut aufgestellten HR-Team. Ich hatte oft die Situation, ich war alleine in der HR-Abteilung oder hatte einen Recruiter und dann war der Wunsch, jemand super Spezifisches zu suchen. Also alte Antiquitäten-Kurationsexperte aller Auctionator-Kollegen. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, den Jobtitel. Und dann hätte ich den Active Sourcen sollen. Ich hätte dem nichts sagen können. Also mit dem Active Sourcing, ich weiß immer nicht, ob ich da wirklich so bin, ob das HR machen soll. Weil klar, der Payroll-Spezialist ist total cool, wenn ich den anspreche. Es macht, glaube ich, schon einen Unterschied, wenn du vom Fachbereich geactive sourced wirst. Auch darüber reden wir noch mal länger. Ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich glaube, die Entscheidung, was machen wir, welche Stelle schreiben wir wie aus, sollte HR machen. Vielleicht für alle, die jetzt Angst und Bange kriegen, dass sie entscheiden müssen, ab wann oder welche Stelle schwer zu besetzen ist. Überlegt euch vorher KPIs. Also überlegt euch zum Beispiel, dass ihr sagt, wenn wir die Stelle einen Monat ausgeschrieben haben und unter 30 Bewerbungen gekriegt haben, dann fangen wir an, einen Headhunter zu beauftragen. Oder dann fangen wir an, eine extra Ressource draufzusetzen. Das wäre wirklich mein Tipp, damit ihr auch gegen, in Anführungsstrichen, gegen den Fachbereich was in der Hand habt. Weil der Fachbereich wird immer sagen, mach einen Headhunter drauf. Der Fachbereich wird immer sagen, mach Active Sourcing, weil das ist immer die wichtigste Stelle für den.
Das ist richtig. Und ich will noch eine kurze Anmerkung machen zum Thema Sourcing aus dem Fachbereich. Auch da, du weißt, ich habe da eine recht starke Meinung drauf. Ich selber bin der Meinung, es sollte durch Talent Acquisition passieren, aber was am Anfang ganz, ganz, ganz viel Sinn macht, wenn man gerade nischige Stellen hat, wo der Fachbereich sich natürlich viel besser auskennt, dass man sich einmal zusammensetzt und sagt, was wären denn von dir Idealprofile? Was wären Kandidaten am Markt, wo du sagen würdest, boah, diese Person würde ich sofort mit Kusshand einstellen? Das werden die Kalibrierungsprofile und daraus kann man dann als Sourcing-Abteilung eine gewisse Verschlagwortung und Suchstrings halt ableiten und daraus wird man dann deutlich bessere Profile sourcen, als wenn man sagt, okay, ich renne jetzt einfach mal aufs Blaue los, weil auch da hat häufig ein Fachbereich natürlich schon irgendwie gewisse Kandidatenprofile im Kopf.
Super gut, dass du sagst und da auch nagelt den Fachbereich darauf fest. Also lasst euch da nicht abspeisen. Ihr könnt es nicht wissen und es ist auch nicht euer Job, das zu wissen, sondern fragt genau das, was die Annika gesagt hat. Was wäre dein Traumkandidat? Was ist deine Traumfirma? Aus welcher Branche muss der kommen? Je detaillierter ihr den Fachbereich zwingt, sich da Gedanken drüber zu machen, desto besser wird auch euer Suchen. Und wenn wir gerade über Gedanken machen reden, auch da HR ungeschminkt Experience, bitte klärt auch mit den Fachbereichen. Ich weiß, es klingt wie ein No-Brainer für euch, aber glaubt mir, gibt es Jobs für diese Leute? Also ist geklärt, was diese Person machen soll, an wen der reportet oder die, was die Tätigkeiten sind. Es ist mir nicht oft passiert, aber es ist mir durchaus passiert, dass wir Leute geheiert haben, der Tag kam und auf einmal feststand, hier, also jetzt haben wir noch gar keine Tätigkeiten und ach so, ja, an wen reportet die Person denn? Und glaubt mir, dann ist egal, wie gut euer Recruiting-Prozess war, ne? Jemanden an Tag 1 zu kündigen mit der Ansage, wir haben gar nichts zu tun für dich, richtig blöd.
Das ist richtig blöd und auch da, ich finde, das ist auch ein Thema, Hausaufgaben zu machen, also den Fachbereich zu challengen und aber auch selbst als Recruiter, Recruiterin in der Lage zu sein, einfach sprachfähig zu sein, wenn ich im Gespräch bin. An wen reportet diese Position denn? Was sind denn grob die Tätigkeitsbereiche? Ja, Kandidaten, Kandidatinnen werden das fragen, berechtigterweise. Und auch da, kurze Lessons learned, man schreckt Kandidaten, Kandidatinnen auch teilweise sehr damit ab, wenn man sagt, ja, das ist alles bei uns total flexibel. Die Stelle und den Scope baust du dir selbst. Würde ich auch nicht in beide Hände klatschen und sagen, hey, das ist ja mega, ich komme sofort, klasse.
Was wir jetzt alles besprochen haben, wäre für mich Hausaufgaben machen, Vorbereitung. Heißt, überlegt euch, wie ist der Prozess, was sind die Service-Level-Agreements, die ihr mit dem Fachbereich habt. Wann leitet ihr Sachen weiter, was ist Must-Have, was ist Nice-to-Have, aber auch da, und ich weiß, HRler immer super serviceorientiert, besprecht vorher mit dem Fachbereich, wann ihr Feedback kriegt. Was ja gerne passiert ist, der Fachbereich verliebt sich dann in drei Kandidaten und vergisst alle anderen oder Kandidatinnen. Und ihr müsst ja den Bewerberpool managen. Das heißt, besprecht mit dem Fachbereich das. Besprecht auch mit dem Fachbereich, wie wichtig das ist, Zeit für Recruiting zu nehmen. Dann für mich immer ein Riesenpunkt, Annika hat es schon angesprochen, um sichtbar zu werden, das ganze Thema Training, Hiring-Training, Bias-Training. Denkt dran, die machen das zum ersten Mal im besten, im Fall. Ich weiß gar nicht, ob bester oder schlechtester Fall ist. Aber sie machen es zum ersten Mal. Das heißt, stellt den Leuten wirklich einen Leitfaden zur Verfügung. Besprecht mit denen, wie gehe ich in das Gespräch rein? Was sind Fragen, die ich stelle? Wir wollen nicht sowas haben wie Frau Inderbeek, wenn ich ihre Mutter morgen anrufe, was würde sie mir über sie sagen? Wo sehen sie sich selber in 5 Jahren?
Also auch da, um noch mehr Beispiele zu nennen. Es gibt auch Hiring Manager, die zum Beispiel sagen, sie möchten dann unabgestimmt irgendwelche Persönlichkeitstests machen, weil sie die ja selber auch immer machen mussten vor irgendwie 15 Jahren und sie haben da eine kostenfreie Online-Version gefunden. Ja, das sind jetzt alles Anekdoten aus dem Nähkästchen. Just don't do it. Und nehmt da halt wirklich, übernehmt da den Lead und das ist jetzt wieder so ein denglischer Satz, aber owned the candidate experience. Was möchten wir als Unternehmen? Was möchten wir nicht? Was möchten wir für Fragen stellen? Wie ist unsere Art zu interviewen? Jeder Hiring Manager wird danach nochmal seinen persönlichen Touch natürlich in Interviews mitbringen. Nichtsdestotrotz sollten gewisse Guidelines gegeben sein von: Haben wir Case Studies? Haben wir Persönlichkeitstests? Haben wir Quantitative Ability Tests? Es gibt ja 100.000 Variablen in so einem Prozess und Vorgabe sollte an der Stelle definitiv von HR gemacht werden. Da sollte man einfach an der Stelle seine Hausaufgaben machen und den Prozess einmal vordenken, Guidance an der Stelle geben. Und da Guidance, eine letzte Sache, ich weiß, wir sprechen da nochmal im Detail drüber, aber mir ist es so wichtig, auch die Job Descriptions, ja, was spricht mehr männliche Kollegen an, was spricht mehr weibliche Kolleginnen an? Auch da ist Talent Acquisition in der Expertenrolle. Ich finde, der Fachbereich sagt einem einmal, wie genau ist die Stelle halt eben ausgeschrieben, was sind unsere Requirements dafür und danach, wie das wirklich ausformuliert wird, um da zu sagen, wir sprechen gleichmäßig verschiedenste diverse Kandidaten, Kandidatinnen an. Das ist definitiv Talent Acquisition Aufgabe und das ist nichts, wo ich sage, ein Fachbereich muss sprachfähig zu sein. Wie fühlt man sich denn von was angesprochen? Ich finde manchmal beim Titel oder bei der Stellenbeschreibung hatte ich echt schon viele Diskussionen, wo der Fachbereich wahnsinnig hilfreich war und meinte, pass mal auf, unsere X-Wettbewerbsunternehmen nennen die Stelle so und so, das ist super gängig im Markt, wir nennen sie aber jetzt so und so. Macht keinen Sinn, wollen wir das nicht irgendwie anders ausschreiben? Überall einen Haken dran, aber auch da setzt den Hut auf und lasst nicht die Fachbereiche machen und übernehmt dann die Stellenausschreibung wie vorgegeben. Schafft eine Einheitlichkeit, geht da in die Expertenrolle.
Was ich oft erlebe, ist, dass Unternehmen ein Mid-Level einstellen und die Leute dann durch 37 Interviewschritte schieben und noch den 15. Test und dann halt noch den Persönlichkeitstest, den der Head of Kundenservice vor 15 Jahren mal gemacht hat. guckt, dass der Prozess A zu der Stelle passt. Natürlich interviewst du jemanden mehr für ein C-Level als vielleicht für eine Berufseinsteigerstelle, aber guckt auch, dass der Prozess zu dem passt, wie ihr euch verkauft. Wenn ihr sagt, wir sind so ein cooles Start-up und flache Hierarchien und dann Leute 4 Tage durch ein Assessment Center prügelt, überlegt euch die Must-Have und die Soft-Criteria. Aber für mich wäre auf jeden Fall immer ein Telefoninterview mit HR. Also einmal abchecken, was sind die Bedingungen, was steht in der Job Description, wie passt die Person, haben wir die gleiche Vorstellung. Nimmt im Fachbereich super viel Arbeit ab und man kann schon mal die ersten Sachen klären.
Und da will ich kurz einhaken, auch da eine Sache, da scheiden sich die Geister drüber. Ich selber bin auch da großer Fan. Erstmal im ersten Interview schon mal Transparenz zum Prozess zu geben. Genau das, was du genannt hast, zu sagen, okay, wenn wir hier ab dieser Stelle beide sagen, wir wollen weitermachen, dann sieht der Prozess wie folgt aus. Du hast folgende Prozessschritte. Das Ganze dauert Pi mal Daumen 4 Wochen. Wenn du in der Zwischenzeit als Bewerberin, Bewerber merkst, es wird eilig, weil du in Konkurrenz mit einem anderen Jobangebot zum Beispiel stehst, freuen wir uns, wenn du die Hand hebst. Wir sind auch im Zweifel fein damit, den Prozess dann zu beschleunigen, wenn es sein muss. Ich finde, das ist Thema 1. Und was ich eigentlich sagen wollte, worüber sich die Geister scheiden, wann ist der Punkt, wann man über Gehalt spricht? Und ich bin der Meinung, eine grobe Gehaltsrange gehört ins erste Gespräch. Weil was passiert, wenn man beispielsweise sagt, man hat eine Stelle, hat man 40.000 Euro für budgetiert, die Person, mit der man spricht, möchte aber gerne 60.000. Das ist ein Delta, wo ich sage, man wird es hinterher nicht gebogen kriegen, dass beide Seiten happy sind. Man braucht nicht einen 180-prozentigen Draft, was die Gehaltsvorstellung angeht, schon in dem ersten Gespräch mitbringen. Es gibt ja auch noch weitere Benefits, aber zumindest die Range, weil ansonsten verbrennt ihr ganz viel Zeit von Hiring Manager, von euch, vom Fachbereich, von Kandidaten und stellt dann am Ende fest, hey, wir liegen ja 20.000 auseinander bei unseren Vorstellungen.
I'll do you one more. Schreibt doch bitte die Range in die Stellenausschreibung. Mir ist es mal auf der Unternehmensseite passiert, dass wir jemanden lange vor Corona zum Interview eingeladen haben. Die Person ist, ich glaube, aus München nach Berlin gekommen, sitzt im Vorstellungsgespräch, ich glaube sogar schon 2. oder 3. Runde, deren Gehaltsvorstellung war, ich glaube, 3-mal so hoch wie das, was die Stelle budgetiert war. Und das war auch noch ein Unternehmen, wo es einen Betriebsrat gab und sehr feste Gehaltsbänder. Also es war für alle Beteiligten komplett katastrophal. Jeder hat seine Zeit verschwendet. Also ich finde auch, schreibt die Stellen Gehaltsbänder rein. Ich bin sogar für die genaue Zahl, weil daneben, dass ihr Leute auf Augenhöhe behandelt, sorgt es auch dafür, dass ihr nicht der Person am meisten Geld bezahlt, die am besten verhandelt. Was total gut ist, wenn ihr eine Sales-Rolle besetzt. Aber wenn ihr irgendwen anderes außer Verhandler braucht, ist das überhaupt nicht das. Reden wir aber auch nochmal, Annika, verspreche ich dir ganz lange drüber, wenn wir über strukturelle Missstände und was HR sehr machen gerne kann. Das wäre für mich die Vorbereitungszeit. Ganz wichtig auch da, wenn ihr dann anfangt zu screenen. Meine liebe Kollegin hat früher mal gesagt, wir sind die Türsteher, die Recruiter. Und ich glaube, wir haben es letzte Woche auch schon mal erzählt. Hinterfragt euren eigenen Bias. Macht euch bewusst, ihr entscheidet, wer da weiterkommt. Das ist eine Riesenverantwortung. Ich habe mal gehört von auf einer HR-Party, Sachen gibt's. Und da erzählte dann eine Recruiterin ganz begeistert in einem Halbsatz, dass sie ja schon nach Vornamen auswählen würde.
Kurze Pause, ich möchte ein kurzes, andächtiges Schweigen. Diese Person wählt nach Vornamen aus.
Ja.
Ja, no comment on that.
Genau. Also abgesehen davon, dass in der Sekunde, wo man das mitkriegt, man natürlich ein sehr klärendes Gespräch, wenn nicht mehr, haben muss, macht euch das bewusst. Da ist eine Person, die entscheidet, wer überhaupt weiterkommt. Wenn ihr das seid, macht euch eure Vorurteile bewusst. Wir haben die alle. Wirklich, wir können auch in den Shownotes noch mal ein paar Unconscious Bias Test verlinken. Es gibt fantastische Schulungen dazu. Und Annika hat es eben schon gesagt, was auch nicht serviceorientiert ist und auch nicht dazu beiträgt, dass man als Value-Adding gesehen wird, ist, wenn man 500 Lebensläufe weiterleitet und sagt, ich finde alle super.
Ich finde auch da zum Thema Lebensläufe weiterleiten, was ich ganz angenehm finde, vielleicht da als kurzer Hack für HR-Abteilungen, die vielleicht noch jünger aufgestellt sind, vielleicht noch nicht das, ich sag mal, super ausgeklügelte Recruiting-System haben, wo man Kurzprofile und PDF-CVs bis hin zu LinkedIn-Verlinkungen in absteigender Priorität an den Fachbereich spielen kann.
Ein klassisches, hab ich noch nie gemacht. Ich liebe alles, was du sagst.
Ein klassisches Excel, wo man sagt, okay, das war jetzt die erste Runde, das wären jetzt meine Top 10 Profile. Kurzer Link zum LinkedIn-Profil oder eben zum PDF, welcher sich im Recruiting-System befindet, schafft deutlich mehr Übersichtlichkeit für einen Hiring-Manager und sorgt auch dafür, dass nicht erst durch 20 CVs geklickt werden muss, sondern vielleicht so die Kernattribute einer Person schon mal im Excel stehen, leicht einzusehen ist und hilft auch total bei einer Diskussion, gerade wenn ihr anfangt, mit jemandem zusammenzuarbeiten, werdet ihr dann ganz schnell merken, was ist der Person wichtig, worauf wird geachtet. Kleiner Lifehack, der einem für meine Begriffe wahnsinnig das Leben erleichtert.
Ja, super guter Punkt. Ihr erhaltet Sichtbarkeit, ihr habt den Servicegedanken und ihr müsst euch ja auch immer wieder vor Augen führen, Recruiting gerade ist ja was, was die Hiring Manager nebenbei machen. Also die hören ja nicht auf, ihren Daily Job zu haben. Und das heißt, alles, was ihr häppchenweise verteilen könnt, sodass es den Mental Load wegnimmt vom Hiring Manager, wird auf jeden Fall dankbar gesehen.
Ich würde dem Ganzen sogar noch hinzufügen, wenn ein Hiring Manager noch Verstärkung fürs Team sucht, dann ist es ja auch meistens so, dass die Person nicht nur den Daily Job weitermachen muss, sondern meistens, je nachdem, wie viele Positionen in dem Team offen sind, je nachdem, welche Phase das Unternehmen gerade unterwegs ist, brennt da echt die Hütte und die Person ist darauf angewiesen, dass ihr Themen abnehmt, dass ihr den Prozess ownt, dass ihr wirklich die Person dadurch begleitet, dadurch coacht und keine 500 PDF-CVs weiterleitet und sagt, hey, guck mal, such mal aus, sondern beratend zur Seite steht.
Ich merke gerade, wir sind voll abgedriftet. Ich wollte nämlich erzählen, was wir alles machen. Also erste Aufgabe HR in Talent Acquisition ist challenged, was gebraucht wird. Schaut zu, dass ihr da den Hut auf habt. Habt den Hut auf für den Prozess. Bereitet die CVs häppchenweise vor und schickt nicht einen CV, einmal einen Link, einmal am besten noch einen Screenshot von irgendeinem Freund von jemandem, der vielleicht auch Bock hätte auf den Job. Und dann das eigentliche Interview. Für Leute, die das erste Mal im Interview sitzen, gerade auf der anderen Seite, ist das ja ein, die sind ja super aufgeregt, ne? Worüber rede ich mit dem? Gerade wenn es neue Hiring Manager sind. Ich würde immer so eine sehr basic Guideline machen, in der wirklich steht, ersten 5 Minuten willkommen heißen, fragen, wie man angekommen ist oder ob die Technik klappt, sich kurz vorstellen, Rolle kurz vorstellen. Also wirklich einmal durchgehen, wenn ihr schon kein Hiring-Training macht. Und ganz wichtig, man denkt immer, es ist so selbstverständlich, aber Annika, du bist doch teamorientiert, oder?
Voll. Mhm. Sofort. Da braucht man dann auch gar nicht mehr nach Beispielen, nach situativen Fragen. Es reicht einfach so, hey, du bist teamorientiert oder
sie sind doch teamorientiert.
Genau, sie sind doch teamorientiert oder mit einer Suggestivfrage.
Und das mache ich immer so. Ich heier die besten Leute, die sagen nein. Aber wirklich überlegt, für uns ist es selbstverständlich. Aber wenn du auch seit 3 Jahren einmal die Woche in 5 Interviews sitzt, kriegst du da eine andere Praxis. Es gibt ganz viele Leute, die sind jetzt zum ersten Mal im Interview. Und was ja auch total schön ist, das habe ich ganz oft erlebt, dass da auch relativ juniorige Leute in den Interviews sitzen, damit die das eben auch mal von der anderen Seite machen. Und diese Leute waren mir wirklich immer dankbar für: Hier ist die Guideline, wir sprechen vor dem ersten Interview einmal ab, wie geht das, welche Fragen mache ich, welche machst du? Und dann natürlich das Thema, wie stelle ich die Fragen? Überlegt euch das vorher. Sie sind doch teamorientiert, macht nichts. Also niemand sagt nein. Aber überlegt euch, welche Kompetenzen brauche ich und wie kann ich die fragen? Also statt zu sagen, sind sie konfliktfähig, würden wir sagen, nenn uns ein Beispiel, bei dem du einem Kollegen mal negatives Feedback geben musstest. Wie bist du damit umgegangen? Und auch hier wieder zum Thema strukturelle Missstände. Das sind auch ganz toll Fragen, wo man Leute mal außerhalb der Arbeitssachen fragen kann. Wenn man zum Beispiel Quereinsteiger hat, Leute, die aus längeren Pausen kommen. Weil erzähl mir, als du jemanden Feedback geben musstest, das kann ich auch wunderbar im Freundeskreis machen.
Total. Und ich finde, da als kurzer Exkurs, da können wir auch nochmal in den folgenden Folgen genauer drauf eingehen, dann ein bisschen mehr reinzufragen. Also, wann hast du denn jemandem mal Feedback gegeben? Und dann sagt jemand, ja, ich gebe total konstruktives Feedback. Aha, woran machst du das denn fest? Also wirklich mal in konkrete Verhaltensbeispiele reinfragen. Ich finde, welche Interviewer das extrem gut machen, sind bei McKinsey, weil hier wirklich ja in den Case-Interviews für angehende Beraterinnen und Berater eine Situation genommen wird. Und ihr könnt mal auf der Website schauen. Das ist auch sehr detailliert, offen und transparent auf deren Website, dass sie sagen, okay, zu diesen Kompetenzen möchten wir uns gerne mit euch unterhalten. Und da wird dann ins Detail, in diesen Personal Fit Teil halt auch reingefragt. Und das finde ich wahnsinnig sinnvoll, weil je tiefer du reinfragst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es entlarvt, wenn jemand an der Stelle nicht ehrlich ist, wenn jemand keine guten Beispiele hat oder einfach sagt, ich gebe kein konstruktives Feedback, ich gebe das total top down und raste dabei übrigens immer aus und werde laut. Das sagt euch natürlich niemand im Interview, würde ich jetzt behaupten.
Ich gehe fantastisch mit Kritik um. Ihr
sucht jemanden für einen Inkasso-Job, nein, Scherz. Aber schaut euch das vielleicht mal an. Ich finde das wirklich eine ganz spannende Methode. Und damit meine ich auch nicht, dass man Kandidaten oder Kandidatin total grillen muss auf den Punkten, die die Person sagt. Aber man sollte schon nicht auf der allerobersten Oberfläche kratzend bleiben, sondern vielleicht auch mal ein bisschen neugierig reinfragen und versuchen, die Person zu verstehen.
Ich liebe das Beispiel. Also ich kenne jetzt die Mackie-Seite nicht und ich war auch noch nie bei Mackie in einem Interview. Aber ich finde, das klingt schon so, und das ist ja immer mein Thema, und da möchte ich auch nächste Woche nochmal mit dir drüber reden. Recruiting muss in diesem Framework sein. Also Recruiting kann nicht losgelöst von den anderen HR oder Kultur des Unternehmens sein. Und gerade wenn McKinsey sagt, das sind die Kompetenzen, die wir brauchen, um zu arbeiten zusammen, also das sind unsere Performance Driver, und das ist auch was wir im Vorstellungsgespräch abfragen, dann sieht man ja schon wieder, das ist stimmig, das gehört zusammen. Und es bringt ja nichts, wenn ich in einem Vorstellungsgespräch ganz viel darüber rede, wie wir im Team arbeiten und wie wichtig uns Teamarbeit ist. Und am Ende des Tages habe ich eine Unternehmenskultur, wo jeder für sich alleine seinen Sales macht. Ich finde immer, hab ein Telefoninterview, wo du die basic ersten Erwartungen abklärst. Also bevor du irgendwie den Hiring Manager mit reinholst oder jemanden eine Stunde Zeit nimmst oder mehr, klär einmal, das ist das Unternehmen, sind wir aligned, was das alles bedeutet, teilt spätestens da bitte das Gehalt. Annika, findest du, ich habe das oft mit meinen Recruitern diskutiert, dieses Cultural Fit Interview, macht es HR, macht es der Hiring Manager, macht man das zusammen, ist es Teil vom einzelnen Interview?
Also ich finde, Cultural Fit bedeutet für mich, wie steht die Person zu Unternehmenswerten, entsprechend der Unternehmenskultur, wie sind unsere, ich sag mal, Performance Driver? Also das alles zusammen ist für mich Personal Fit. Ich finde, die Kategorien muss man einmal durchdefinieren. Ich finde aber, es braucht dafür nicht zwingend ein einziges Interview, wo man sich nur auf den Personal Fit beschränkt, sondern ich finde, die Komponente hat in jedem Interview stattzufinden und man muss sicherstellen, dass einmal in jedem Interview alle wichtigen, ich sag mal, Wertedimensionen abgeklopft werden. Nichtsdestotrotz finde ich, dass ich das durch den ganzen Interviewprozess durchziehen sollte und man nicht zwingend sagt, okay, jetzt hatten wir alle fachlichen Themen, jetzt machen wir nochmal Cultural Fit. Ich finde nämlich, der Cultural Fit kommt auch insbesondere bei dem Thema, wie diskutiere ich denn die fachlichen Themen? Und deswegen finde ich das total wichtig, dass es ineinander verzahnt ist.
Das Wort Cultural Fit Interview ist ja sehr gängig. Ich hatte jetzt neulich gelesen, dass man stattdessen Cultural Add-on machen soll. Und ich finde das eigentlich eine tolle Idee, dass man sich bewusst dahin setzt, dass man nicht sagt, wer macht jetzt die Kultur noch mehr genauso, wie sie jetzt schon ist, sondern was bereichert unsere Kultur? Also welche Leute oder welche Skills und Mindsets brauchen wir, damit wir als Kultur wachsen? Und für mich war das total eingängig, weil ich erinnere mich, dass wir vor einigen Jahren mal einen Persönlichkeitstest über unser Führungsteam gemacht haben in der damaligen Firma. Und es kam raus, dass eigentlich alle die gleiche Ausprägung haben. Wirklich, wir als HR können ganz viel machen, damit Unternehmen diverser werden durch kleine Sachen. Und gerade den Gedanken zu sagen, wir wollen nicht nochmal einen Mini-Me einstellen, sondern vielleicht ein Add-on, ganz toll versucht, über Culture Add zu gehen statt Culture Fit.
Was ich daran liebe, was du sagst in die Richtung Cultural Add, ich finde auch da in die Richtung Diversität, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ist so dieses Thema, okay, wir wollen Diversität, wir ticken auf absolut oberster Ebene die Boxen. Also ich gebe dir ein Beispiel, wir möchten gerne mehr Frauen im Unternehmen. Das heißt, wir gucken nach Frauen, aber wir gucken nach Frauen, die vom Persönlichkeitsprofil her genauso sind wie die Leute, die wir schon haben. Schaffe ich damit echte Diversität? Nein, ich versuche den Grundgedanken zu umgehen und versuche auf oberster Ebene meine Checkboxen und KPIs abzuhaken.
It's a technicality.
Bei Diversity und bei dem Thema Cultural Add-on, finde ich, geht es um das ganze Thema Diversity of Thought. Also ich möchte verschiedenste Perspektiven am Tisch sitzen haben, sonst bekomme ich auch einfach nicht das beste Ergebnis. Punkt. Ich möchte Themen möglichst aus verschiedenen Perspektiven, Blickwinkeln, Arten und von verschiedenen Menschen durchleuchtet haben. Und das sollte eben treibend sein.
Ich habe neulich was gesehen, wo ich das fand, dass es super klar gemacht wurde. Es gab die Böhmermann-Folge, diese animierte, wo sie das Grundgesetz der Tiere gemacht haben. Hast du die gesehen? Da ging es darum, wie das Grundgesetz in Deutschland damals verabschiedet wurde nach dem Krieg. Und die hatten 3 Frauen dabei. Zwischen all den Männern. Und eine dieser Frauen hat einfach so super hart gepusht dafür, dass die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Grundgesetz festgeschrieben ist. Sie waren alle nicht so begeistert. Und was sie dann gemacht hat, ich muss gleich nochmal den Namen raussuchen, war, dass sie allen Ehefrauen geschrieben hat und gesagt hat, ihre Männer stimmen dagegen, sorgen Sie mal dafür, dass die dafür stimmen. Jetzt haben wir die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Grundgesetz geschrieben. Hätten da keine Frauen gesessen, die die Runde diverser gemacht hätten, hätte da ja niemand dran gedacht. Und ich will gar nicht sagen, aus Bösartigkeit nicht dran gedacht, sondern man denkt einfach nicht an die anderen Perspektiven. Und deswegen ist es so krass wichtig, nicht nur zu sagen, wie du sagst, wir suchen uns eine Frau, die aber genau die gleiche Perspektive hat wie alle Leute schon im Unternehmen, sondern dass wir wirklich Mind Diversity brauchen. Ich liebe das Wort. Ich würde euch die Folge einfach verlinken in den Shownotes und da auch die Namen der Damen mit hinschreiben, die Mütter des Grundgesetzes sozusagen. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was passiert im Recruiting-Prozess. Am Ende natürlich das Hiring bzw. die Entscheidung. Auch da zum Thema Diversität, lasst möglichst viele Leute am Vorstellungsprozess mit teilhaben. Also holt viele Leute in die Prozesse, lasst viele Leute den Kandidaten, die Kandidatin anschauen und dann auch in der Entscheidung. Also Worst-Case-Szenario ist ja nur einer trifft die Entscheidung, dann gibt es Hiring-Manager mit HR. Ich finde immer ganz toll, lasst das Team mit entscheiden. Am Ende des Tages arbeitest du halt viel mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten. Du arbeitest aber auch ganz, ganz viel mit dem Team. Annika, noch irgendwas zu Recruiting 101, was wir vergessen haben, was du adden möchtest?
Ich glaube, eine Sache, die ich tatsächlich adden möchte, ich weiß, wir kommen da auch noch mal im Detail zu, aber da wir ja mit einem, ich sag mal, Rundumblick heute starten, ist das Thema, habt eure KPIs im Griff. Und auch da, Recruiting ist für meine Begriffe der Bereich in der Personalabteilung, der sich am einfachsten und am saubersten über KPIs, über Zahlen und Fakten steuern lässt. Man hat da den, ich sag mal, wenigsten Diskussionsbedarf hinter den Zahlen. Die meisten Businessfunktionen sind über Zahlen und KPIs aufgesetzt und gesteuert. Deswegen beratet eure Bereiche basierend auf KPIs. Fangt nicht an, mein Bauchgefühl. Ich glaube, der Kandidat, glauben kann man schön, aber schaut auf die Zahlen, diskutiert auf Zahlen und auch da noch eine letzte Sache zu KPIs. Ich weiß, ich liebe das Thema und wir werden dazu nochmal eine separate Folge machen. KPIs sind aber auch nicht zum Selbstzweck da. Ihr müsst nicht 120 KPIs in eurem Dashboard haben. Überlegt euch, was genau sollen euch die KPIs sagen? Und die KPIs sind nichts, wo man sagt, ich mache jetzt einen kurzen Show-off, welche Zahlen ich alle erheben und berechnen kann, sondern KPIs helfen euch dabei zu steuern und gute Erkenntnisse abzuleiten und in die richtige Richtung zu steuern. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt und den möchte ich entsprechend gerne nochmal mitnehmen. Auch da, wir machen nochmal eine Folge, aber das ist mir wirklich ein Herzensthema, dass man sich dazu einmal Gedanken macht, weil im Recruiting es ist wirklich der einfachste Bereich, den man KPI-seitig steuern kann.
Für mich war immer so eine sehr wichtige KPI, warum bewerben sich die Leute, ne? Also über welche Kanäle, das sind alles KPIs, wo ich total bei dir bin. Auch das Ganze, wie lange brauchen wir, bis wir reagieren, wie lange braucht der Hiring Manager, welches KPI ich immer schrecklich fand, ich habe ein bisschen Angst, wie du jetzt reagierst, ist Anzahl besetzter Stellen, zumindest zu linken an irgendwelche Boni von den Recruitern. Weil für mich ist nie das...
Komplett.
Bist du bei mir? Sehr gut. Macht es einfach nicht. Es wird dafür sorgen, wenn der Hiring Manager oder der Recruiter dadurch motiviert wird, die Stellen zu schließen, wirkt es auf den ersten Blick wie eine gute Motivation. De facto wird es dazu führen, dass vielleicht nicht die beste Person eingestellt wird, sondern die, die da ist.
Und es führt zu ganz viel politischer Selbstoptimierung, ja? Welchen Bonus packen wir hinter welche Stelle? Wer besetzt dann welche Stellen? Wer hat damit Anspruch auf welchen Bonuspool? Und welche Kolleginnen und Kollegen aus dem Talent Acquisition Team machen eigentlich noch wie viel Prozent strategische Arbeit, die nicht 1:1 auf den Bonus gelingt ist? Ich glaube, dazu könnte ich jetzt auch mindestens 2 Stunden sprechen, aber bin ich 100%ig bei dir.
Und vielleicht als letztes beim Thema Must-Dos für Recruiting. Ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich möchte keine HR-Arbeit wie ein Hotel. Frei nach dem Motto, es ist mir egal, wie Sie Ihren Koffer jetzt zum Auto bringen. Absagenmanagement ist relevant. Es gibt immer Gründe, warum Leute abgelehnt werden. Das ist auch in Ordnung. Aber bitte behandelt die Leute vernünftig und unterscheidet auch nach, wie die sich beworben haben, wenn ihr es denn unterscheiden müsst. Natürlich, jemand, der jetzt schnell bewerben über LinkedIn, wenn der eine Absage, standardisierte Absage kriegt, all good. War ich 5-mal bei euch im Büro, habe irgendwie alle Leute da kennengelernt und krieg dann 4 Wochen nach dem vereinbarten Termin eine Mail mit, upsi, wir haben uns für jemand anderen entschieden. Auch da Augenhöhe den Kandidaten gegenüber.
Es ist keine Einbahnstraße an der Stelle, genauso wie wenn man sagt, man hat einen sehr aufwendigen, schnellen Hiring-Prozess und ruft beispielsweise Kandidaten, Kandidatin montags an und sagst, bitte sei doch Dienstag bei uns im Büro und die Person macht das möglich, dann ist das super. Dann müsst ihr nur bitte auch möglich machen, dass das Feedback in ähnlicher Geschwindigkeit eben zurückkommt und dass man im Austausch bleibt. Ansonsten finde ich, stimmt schon da halt, wie Angelie sagt, das Augenhöhengleichgewicht absolut nicht überein.
Das Thema, was wir heute komplett rausgelassen haben, ist das ganze Thema Employer Branding. Wir haben das mit Absicht gemacht. Wir reden da viel drüber. Wir haben Experten. Wir haben ganz, ganz tolle Gäste und Gästinnen, die zu dem Thema kommen. Und wir haben in unserer ersten Folge geschrieben, dass HR nicht möchte, dass wir Pizza im Bällebad essen. Und hatten euch aufgerufen, uns eure witzigsten HR-Statements oder Erfahrungen zu schreiben. Bitte macht das weiter. Wir haben sehr viel Spaß und wir machen ein Best-of daraus. Also bitte teilt uns, was die surrealen HR-Momente in eurem Leben waren.
Die Pizza im Bällebad zieht sich durch, ne? Ich stelle mir gerade so einen Plastikball vor, wo so eine Salami von so runterhängt, weil Pizza im Bällebad.
So, und mit diesem wunderschönen Bild danke ich dir, liebe Annika, für deine Zeit und Expertise. Danke an alle da draußen fürs Zuhören.
Vielen lieben Dank dir, Angelie, und auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch machen die Folgen mit uns genauso viel Spaß wie es uns das macht. Du weißt, was ich sagen möchte.
Wir haben auch Spaß.
Genau.
Folgt uns gerne auf LinkedIn. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben mit info@hr-ungeschminkt.de. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn wir über das Framework reden, in dem Talent Acquisition aufgehängt ist oder operieren sollte. Und dann sprechen wir vielleicht auch mal darüber, was der Unterschied zwischen Recruiting und Talent Acquisition ist.
Das machen wir.
Bis dahin, macht uns stolz, macht HR schön.
Tschüss.